Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und wir nehmen die bevorstehende Länderspielpause zum Anlass, den Saisonstart des ersten FCN zu beleuchten. Und dies bewältige ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir wie immer einen Gast eingeladen, der auch schon so einige Krisen mit seinem Herzensverein ausgestanden hat. Es ist der Max Rossmehl. Hallo Max.
Servus Markus, wir haben es geschafft. Wir sind in der für mich 10. Saison oder im 10. Jahr angekommen, indem ich jetzt in Köln wohne. Ich kriege endlich mein Auswärtsspiel diese Saison gegen den FC. Aber lass uns mal langsam anfangen, weil ja der Saisonstart, die ersten Pflichtspiele, das Debakel am Wochenende ist. Ich glaube, wir haben viel zu diskutieren. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, hier zu sein.
Die Frage ist dann wirklich, ob wir uns dann wirklich auf das Spiel gegen den FC dann freuen sollen oder ob wir lieber Angst haben müssen, dass es dann nicht zweistellig wird. Aber wie gesagt,
wir warten mal ab. Es kann ja noch viel passieren, ja.
Ja, genau. Ja, Max, so sehr ich mich am Samstag noch über die Art und Weise der Niederlage und so allgemein über den gesamten Auftritt der Mannschaft geärgert habe, nach den Ergebnissen der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen erscheint mir die Situation um den FCN aber fast schon als Luxusproblemchen, wenn man zum Beispiel sieht, dass in Thüringen mehr als 30% aller Wahlberechtigten ihre Stimme einer als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei geben. Ist es da wirklich noch so wild, dass man den Club dann so ablosen sieht?
Im Vergleich natürlich nicht, aber was bleibt uns in diesem Podcast die Geschehnisse aufzuarbeiten. Ich glaube, sag ich mal, noch ein paar Stufen hinabzugehen und über die politischen Ergebnisse zu reden, auch wenn ich es natürlich wirklich auch ganz furchtbar finde, aber da sind wir, glaube ich, dann hier doch noch ein bisschen mit heitereren Themen, auch wenn sie momentan nicht so rosig aussehen für den Club, unterwegs bei Total Beklubbt.
Also kehren wir dann doch lieber wieder zurück zum im Moment leider auch relativ tristen Fußball. Wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, wenn du mich am Freitag noch gefragt hättest, wie ich mit dem Saisonstart des ersten FC Nürnberg zufrieden bin, dann hätte ich jetzt gar nicht so viel zu meckern gehabt, ehrlich gesagt. 4 Punkte nach 3 Spieltagen in der zweiten Liga, Rang 10 und ein Weiterkommen im Pokal gegen den ersten FC Saarbrücken. Das sah nach dem ja doch schon recht groß ausgefallenen Umbruch im Sommer gar nicht so übel aus. Oder warst du da etwas kritischer unterwegs als ich?
Ja, wir haben es im Vorgespräch vorhin schon mal kurz abgeklärt. Du hast ja auch nicht alles sehen dürfen oder müssen. Ich habe mir bisher alle Pflichtspiele in voller Länge gegeben. War in Darmstadt dann sogar spontan selber im Stadion vor Ort. Und ne, also rein ergebnistechnisch würde ich dir da Recht geben, das Weiterkommen im DFB-Pokal, ob das jetzt, ne, ob du jetzt Saarbrücken 4-0 abschießt oder im Elfmeterschießen weiterkommst. Das war jetzt auch kein furchtbarer Auftritt. Allerdings jetzt mit den Auftritten in Darmstadt, wenn man sieht, wie Darmstadt von Elversberg abgeschossen wurde am Wochenende und jetzt auch die Heimklatsche gegen Magdeburg. Ja, dieses seltsame, gedrehte Spiel gegen Karlsruhe. Und auch dieses komische Spiel, also so richtig was am Horizont ist noch nicht zu erkennen. Bisher haben die Ergebnisse halbwegs gepasst in der Totalen und ja, am Wochenende ist es dann auch in der Höhe vielleicht auch so ein bisschen dem Spielverlauf nach ein bisschen zu deutlich geworden am Ende. Aber man kann jetzt, und da würde ich glaube ich schon mal ein bisschen vorgreifen, man kann schon mal von so einem ja verpatzten Saisonstart reden. Das Ganze hätte natürlich noch schlimmer ausfallen können, wenn man jetzt noch aus dem DFB-Pokal ausscheidet. Wobei wir da jetzt ja für die zweite Runde auch nicht das aussichtsreichste losgezogen haben.
Aber doch aber so attraktiv, Max.
Ja, genau. Ja. Also da ne, jetzt mit Platz 13, man kann sagen, nur ein Platz hinter Schalke. Aber ich finde es, ne, also im Ergebnis bis vor dem Wochenende okay. In dem, was wir auf dem Platz abliefern, ja, besorgniserregend.
Ja, also da möchte ich es auch ein bisschen relativieren. Also mir ging es eigentlich auch nur um die nackten Zahlen. Also ich habe tatsächlich noch nicht viel gesehen von der Art und Weise, wie der 1. FC Nürnberg gespielt hat. Das, was ich gesehen habe, war auch eher so, ja, was mich ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Aber zumindest war es halt noch so, dass der Club wenigstens mal so eine gewisse Art von Effizienz auf den Rasen gebracht hat. Das hat er im Prinzip schon gegen Karlsruhe angefangen. Du hast es gerade schon mal angedeutet. Ein gedrehtes Spiel. Der Club war relativ früh mit 2:0 in Führung gegangen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt, wenn man ganz ehrlich ist, auch schon gegen den Club hätte stehen können. Und man war eigentlich relativ guter Dinge und dann kam Budo Tsivtsivadze, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, und hat dann ja fast schon im Alleingang dem Club mal die Grenzen aufgezeigt. War für mich jetzt noch nicht so großartig besorgniserregend, weil die Karlsruher doch, ich glaube, die, wenn nicht sogar die beste, aber zumindest die zweitbeste Rückrundenmannschaft in der vergangenen Saison waren. Und ja, ist ja, glaube ich, der regelmäßige Hörer wird wissen, dass ich ziemlich große Stücke auf Christian Eichner halte. Und von daher war das jetzt für mich jetzt nicht so die große Überraschung, dass man da in Karlsruhe jetzt nicht unbedingt was holt.
Ja, also ne, in der Art und Weise, ein 2-0 zu verspielen, in der, ja, in genau der Art und Weise, dass du dann eben auch noch einem Spieler die Bühne gibst, dass er da mit dem Dreierpack abräumt und die Clubabwehr schwindelig spielt. Aber da habe ich auch gesagt, okay, das ist ein neues Team. Ne, das ist ja vielleicht auch ein Argument, was auch immer noch zählt. Ein Team, was ja jetzt auch bis zum sogenannten Deadline Day ja noch immer wächst und sich noch immer formt und auch noch ein paar Spieler hat, die verletzt sind, die nachrücken. Aber das ist, glaube ich, im modernen Fußball, gerade in der zweiten Liga, glaube ich, auch was, womit alle Teams ein bisschen zu kämpfen haben. Aber natürlich in der Schwere, wie der Kader auch ausgewechselt wurde zur letzten Saison, ist es natürlich schon krass. Aber ich gebe dir da recht, das war natürlich ärgerlich, weil man natürlich 2-0 führt, aber natürlich, wie du gesagt hast, auch glücklich geführt hat. Das Spiel jetzt zu verlieren war nicht das Schlimmste. Aber so ein bisschen diese Art und Weise, dass das doch relativ einfach ging dann durch die Defensive, hat natürlich dann ja schon so einen kleinen Schock hinterlassen. Wobei, ja, erstes Spiel, ne, und Welpenschutz, alles okay.
Zu dem Thema Welpenschutz würde ich dann später auch noch mal gern zurückkommen. Und zwar dann, wenn wir das letzte Spiel gegen Magdeburg besprechen, weil ja immer viel auch drüber geredet wird, dass der 1. FCN ja so eine arg junge Mannschaft hat und dass man da Geduld haben muss. Aber wie gesagt, da kommen wir dann drauf. Das erste Heimspiel der Saison sah natürlich gleich unsere Schalker Freunde vor. Und ich glaube, wir haben beide uns schon schwer getan, uns zurückzuerinnern, wann wir gegen Schalke überhaupt mal wieder was gepunktet haben. Und die erste Halbzeit ging natürlich auch entsprechend mies dann los gegen Schalke. Und man hat in der Nachspielzeit gegen Schalke das 0:1 bekommen.
Auch sehr vermeidbares 0:1 auch. Ne? Also.
Das hast du noch dezent ausgedrückt, ja.
Ja.
Und dann, ja, man muss sich eigentlich, was heißt eigentlich, also Schalke ist mehr oder minder nach diesem Platzverweis gegen Schallenberg ziemlich auseinandergefallen und der Club hat mit dem entsprechenden Elan sozusagen kurz nach der Halbzeit das Spiel erstmal in seine Richtung gedreht, bevor er dann seinerseits die gelb-rote Karte dann kassiert hat. Das war Jander. Man kann da, glaube ich, jetzt lang diskutieren, war diese gelb-rote Karte gegen Schallenberg berechtigt?
Und war die Karte von Jander eine direkte Folge dieser Entscheidung des Schiedsrichters vielleicht?
Genau. Ich sage mal, wir werden das mit Sicherheit nicht aufklären und da haue ich auch gerne 3 Euro ins Phrasenschwein im Laufe einer Saison, werden sich solche Situationen dann mit Sicherheit ausgleichen. Aber man muss schon fairerweise sagen, dass der FCN da ziemlich von der Schiedsrichterentscheidung profitiert hat, oder?
Ja, absolut. Ich meine, es ging natürlich auch so ein bisschen der ja oft zitierte Ruck durch die Mannschaft und du hast halt natürlich mit einer frühen Chance und den Schleimer-Festspielen der genialen Flanke von Valentini dann halt auch ein frühes 1:1, was natürlich genau die richtige Reaktion ist und die zweite Halbzeit dann einläutet. Aber wahrscheinlich, da sind wir uns relativ einig, hätte es die nicht gegeben, wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen und auch nicht in der Deutlichkeit. Aber da haben wir zumindest, ne, in Überzahl zumindest über, ja, wie viele Minuten waren es? Bis zur 67. Also gut, ja, 25 Minuten, sage ich mal. Ja, und eigentlich auch darüber hinaus eine sehr, sehr gute Partie gesehen von Nürnberg, ne, mit Ansätzen nach vorne. Aber vielleicht war das auch einfach dem geschuldet, dass Schalke da, ja, einfach nicht drüber hinweggekommen ist. Weil die haben eigentlich bis dahin das Spiel im Griff gehabt, auch mehr Chancen gehabt in der ersten Halbzeit. Und so blöd sich's anhört, diese Überzahl 25 Minuten plus X waren, glaube ich, das Beste, was der Club diese Saison bisher gezeigt hat.
Und in solchen Situationen sagt man ja dann auch ganz gerne mal, das sind solche Spiele, wo eine Mannschaft, wo so ein Ruck durch ein Team dann auch geht, wenn man sich nach so einer beschissenen ersten Halbzeit dann so zurückkämpft, ein Spiel dann dreht. Und das Ganze hat, wenn man ehrlich ist, dann auch angehalten bis einschließlich der ersten Halbzeit im DFB-Pokal gegen Saarbrücken. Weil da fand ich in der ersten Halbzeit auch, dass sie ein ziemlich souveränes Spiel abgeliefert haben.
Ja, zumindest ein ordentliches, ne, gegen natürlich auch ein Team, was unterklassig ist, aber da war das okay. Da hast du natürlich auch profitiert durch den Sevcik-Fernschuss, der dann reingeht. Aber da waren ja auch Chancen da, also das war auch ein, zumindest in der ersten Halbzeit, ein relativ ordentliches Spiel, da gebe ich dir recht.
Und dann, zweite Halbzeit, Saarbrücken, du konntest richtig zuschauen, wie der Club abgebaut hat, wie er ja fast schon selbst dafür gesorgt hat, dass Saarbrücken immer mehr ins Spiel reinfindet und dann ja fast schon logisch den Ausgleich dann noch kassiert.
Ja, aber da will ich gar nicht so urteilen, weil, ne, du hast natürlich Saarbrücken, auch wenn das Team auch einen Umbruch hatte als den Pokalschreck aus dem letzten Jahr und wahrscheinlich auch die Mindgames, die da abgehen, ne, wenn dann das Stadion aufsteht und gegen dich ist und dann du dir auch noch ein Tor fängst oder du so merkst, dass das Momentum shiftet. Das ist okay, und da auch dirty weiterzukommen über das Elfmeterschießen, was ja echt auch aus unserer Sicht sehr, sehr ordentlich gelaufen ist. Und Chris Martinian den Elfmeter gehalten hat, was man, glaube ich, auch mal erwähnen muss in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde.
Auf seine alten Tage, so wie Raphael Schäfer damals gleich 2 Elfmeter gegen Braunschweig gehalten hat in der Bundesliga. Jetzt
zu spät ausgewichen, ne? Oder wie hat er damals gesagt? Ja.
Ja. Ja, ich gebe dir recht, ich sag mal so, dreckig weitergekommen, da hätten uns in der vergangenen Saison, hätten einige Mannschaften, unter anderem auch der große FC Bayern, gern mit uns getauscht, dass sie da dreckig weitergekommen werden oder im Elfmeterschießen. Aber ich fand halt trotzdem, wenn du so eine souveräne erste Halbzeit hinlegst, warum er dann nicht einfach so weitergespielt hat. Du hast wirklich schon mit Anpfiff der zweiten 45 Minuten, mir ging es zumindest so, schon gesehen, die waren sich ihrer Sache irgendwie zu sicher oder haben ja vielleicht auch schon damit gerechnet, dass jetzt der große Sturmlauf kommt und haben sich, ich möchte, ja, ist vielleicht ein bisschen arg dick aufgetragen, wenn man sagt, aber kampflos ergeben oder kampflos sich da ja einsacken lassen irgendwie. Also mir war das viel zu wenig Gegenwehr in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich glaube, so diese fehlende Körperlichkeit, diese fehlende Widerstandsfähigkeit gegen gegnerischen Druck ist wahrscheinlich auch eine der Themen, zu denen wir nachher nochmal, wenn wir uns die fünf Spiele in der Gesamtheit angucken, eine der Punkte sein wird, die zu bemängeln sind. Aber auch da sage ich, okay, es ist ein junges Team, es ist ein frühes Spiel in der Saison und dann kämpfst du dich da halt irgendwie durch und es fehlt so ein bisschen noch die Routine, das runterzuspielen. Aber auch da sehen wir halt auch eins der Probleme, ne? So dieses Chancen erarbeiten, was machen wir denn mit dem Ball? Wie bringen wir den nach vorne? Was ist denn unser bevorzugter Weg? Wen wollen wir denn anspielen? Ich weiß jetzt, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, ob das gegen Saarbrücken auch so schlimm war, aber jetzt gerade gegen Magdeburg und vor allem gegen Darmstadt hohe Ballgewinne, Kontermöglichkeiten, die halt wirklich, also das kennen wir ja auch schon aus den Jahren zuvor, dass die wirklich dilettantisch ausgespielt werden und irgendjemand dann, ne, drei Spieler über, 3-1 oder 3-2 Überzahl und du spielst halt den Pass anstatt zu einem deiner beiden Mitläufer, zu dem einen Verteidiger, der dann noch steht, oder läufst am besten noch ohne abzuspielen in ihn rein. Solche Szenen hatten wir halt immer wieder. Weiß ich jetzt nicht, ob das auf Darmstadt zutrifft, auf Saarbrücken zutrifft, aber gegen Darmstadt ist das ein paar Mal passiert und jetzt gegen Magdeburg hat man das ja auch, dass halt einfach aus Vorteilen nichts gemacht wird, beziehungsweise Ballbesitz, wenn man ihn hat, dann doch sehr, sehr schnell verloren geht, auch ohne Gegenwehr.
Ja, du hast es vor allem angesprochen. Also das lag mir dann auch auf der Zunge, als du damit angefangen hast mit dem Thema gerade. Das ist ja nichts Neues irgendwie. Das haben wir, das war in der vergangenen Rückrunde, war's schon extrem. Aber eigentlich schon seit dem Abstieg in Liga 2 war so ein ständig wiederkehrendes Phänomen. Und man kriegt das einfach nicht weg. Und das sind so die Momente, wo ich mich dann auch frage, gehört es in der Zwischenzeit zur DNA des FCN? Aber man scheint es zumindest nicht loszuwerden.
Ne? Ja, passiert das, sobald man dieses weinrote Trikot überstülpt, dass man das auch verlernt? Oder man macht es halt auf die Schleimerart, dass man wirklich einmal alle fünf Spiele so einen genialen Move gegen Schalke auspackt und dann funktioniert es einmal und man kommt durch. Aber ja, das ist irgendwie also dieses Überzahl ausspielen, mal einen Vorteil, aus einem Vorteil auch wirklich einen Vorteil ziehen. Das ist ganz, ganz schwer. Und ja, wie gesagt, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber ich glaube so das Rezept gegen den Club ist halt einfach momentan, ja, presst die hoch. Also was wir schon alles bei Abstößen oder Freistößen aus der eigenen Hälfte gesehen haben bisher. Bis Reichert sich jetzt immer dazu entschieden hat, den Ball auch einfach irgendwie lang irgendwo hinzuschlagen, weil halt entweder die Spieler sich nicht freilaufen, nicht frei sind oder zu hart gepresst werden oder halt die freistehenden Spieler hin und wieder auch mal für einen Lapsus gut sind, um den Ball dann eben tief zu verlieren. Also das scheint momentan das Allheilmittel oder zumindest, sag ich mal, die Standardtaktik zu sein, uns einfach hoch zu pressen. Und auf der anderen Seite ist das was wir bei uns eigentlich gar nicht sehen oder ich in unserem Spiel noch gar nicht gesehen habe, dass man das irgendwie konsequent angelaufen oder zugestellt wird. Also auf zweite Bälle macht man das häufig mal und da ist man dann vielleicht auch erfolgreich und es gibt auch individuelle defensive Zweikämpfe, die wirklich auch ganz gut laufen, wo dann auch schöne Ballgewinne dabei sind, aber dann fehlt es wieder so ein bisschen an dem, was ich vorhin gesagt habe, ja, aus dem Vorteil, den man halt ziehen könnte, den dann auch wirklich zum Vorteil zu machen und auch wirklich eine Überzahlsituation zu schaffen und mit der Überzahlsituation und im Tempo was anzustellen, was halt mehr ist als ich renne mit dem Ball ins Aus, ich renne mit dem Ball in den Gegner oder ich passe den Ball zum Gegner.
Ja, das sind alles so kleine Dinge. Ein bisschen so alles von allem, was wir da jetzt besprochen haben, ist ziemlich deutlich geworden, dann auch beim Auswärtsspiel in Darmstadt. Doch bevor wir uns diesem Spiel zuwenden, machen wir eine ganz kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Max Rossmehl. Und ja, Max, wir haben schon gesagt, so dieses Spiel in Darmstadt war so, ja, alles von dem, was wir jetzt schon kurz angesprochen haben, war da ein Stück weit zu sehen. Wobei man direkt nach dem Spiel in Darmstadt wahrscheinlich nochmal ein anderes Gefühl hatte, weil man halt im Hinterkopf auch hatte, ja, Darmstadt ist der Absteiger und die haben sich jetzt vielleicht noch nicht so wirklich gefunden oder sind noch in der Findungsphase. Aber wenn man jetzt zum Beispiel vergangenes Wochenende gesehen hat, wie die gegen Elversberg abgeschossen wurden, da muss man schon sagen, da war unser einer Punkt in Darmstadt kein Ruhmesblatt, den wir da uns geholt haben. Und vor allem auch, wenn man sich die Art und Weise wieder anschaut, wie das Ganze passiert ist.
Ja, ich war ja vor Ort im Stadion,
hab mir das mal live gegeben.
Ja, weil ich das für eine gute Gelegenheit, weil ich irgendwo im Odenwald übers Wochenende war und habe gedacht, ach, nach Köln liegt das ja. So mit ein bisschen Umweg auf dem Nachhauseweg und bin mal auf gut Glück hingefahren und habe mir dann quasi noch eine Karte geholt. Und war eigentlich ganz schön, auch mal das neue Darmstädter Stadion zu sehen, weil ich war ja noch auf der alten Gästetribüne, die quasi einfach ja nur auf so einem Dreckhaufen war. Und da haben sie jetzt schon, sag ich mal, eine Standard-Bundesliga-taugliche Tribüne hingestellt. Ja, aber es hat sich wirklich auch wieder gar nicht gelohnt, da die 25 Euro zu bezahlen und die 3 Stunden Aufenthalt da in Darmstadt zu haben, um sich halt dann ein Fußballspiel anzuschauen, wo man wirklich sieht, okay, der Gegner ist wirklich auch sehr bemüht, er sieht besser aus, erarbeitet sich irgendwie einen, ich weiß nicht, wie viel Ecken es am Ende waren, aber irgendwie an zweistellig, ich glaube 15, 16, 17 zu 2 oder 3 Ecken, wo Nürnberg halt die Sachen ja wegverteidigen konnte, die dann viele auch nicht gefährlich von denen dann viele auch nicht gefährlich waren. Das Gegentor, was wir fangen, halt ja auch nochmal Schwächen in unserer Innenverteidigung offenlegt, dass man halt mit Robin Knoche jetzt jemanden hat, der zwar routiniert ist und Bundesliga-Erfahrung hat, aber so was die Endgeschwindigkeit angeht, halt auch ja jetzt vielleicht nicht der ist, den man ins Laufduell schickt. Also das war schon sehr traurig, damit anzusehen, wie er das Laufduell verloren hat und dann Jan Reichert sich dann den Ball ins kurze Eck einschenken lässt. Wohingegen halt das Tor von Nürnberg aus dem absoluten Nichts entsteht, durch eine schöne Kombination, durch wirklich mit die einzige schöne Kombination unsererseits im Spiel und Sefcik, der halt das zweite Traumtor da auszieht, und das ist natürlich auch geil, wenn man so eine Kiste im Stadion sieht. Dann hat man mal gut 5 bis 10 Minuten gedacht, oh, die Gästefans sind wieder da und der Club hat irgendwie Bock. Und dann ist es aber irgendwie alles nach den 10 Minuten auch wieder verflacht und das ging eigentlich weiter wie bisher und man musste sich dann am Ende wirklich auch über den Punkt freuen und man hat das auch so in den letzten 5 bis 10 Minuten gemerkt, als die Clubspieler halt ja, und nicht mehr unbedingt mit dem Ball so viel machen wollten und den Ball so schnell nach vorne spielen wollten. Und ich habe es dann an Jan Reichert gesehen, der dann am Ende wirklich auch die Fäuste geballt auf die Knie gefallen ist nach Abpfiff. Das sind ja auch so Szenen, die man vielleicht, ich weiß nicht, ob das in der Fernsehübertragung drin war, aber wo du halt siehst, okay, da freut man sich gerade sehr, sehr über den Punkt bei einem echt nicht guten Gegner, der echt auch nicht viel gezeigt hat. Aber man musste wirklich sehr, sehr kämpfen und ein bisschen Glück haben, um da überhaupt was mitzunehmen aus Darmstadt. Und wie du sagst, Elversberg jetzt diese Woche wischt einfach mal mit den Darmstädtern den Boden auf und der blöde Club guckt in die Röhre und denkt sich, hätte man vielleicht 3 Punkte holen können, aber halt auch nicht mit der Einstellung und mit der Form und auch nicht mit der, ja, nicht, in meinen Augen nicht vorhandenen Idee, wie man denn da zu Tore kommen soll, außer durch Glück. Also die beiden Chancen, die es in Darmstadt gab, waren halt, ne, das war einmal der Schuss von Kastrop in der ersten Hälfte, der aber auch eher durch, ja, langer Ball und Ableger und ein bisschen glücklich entsteht. Und halt diese Kombination, die wirklich auch einfach aus dem Nichts da ist, wo Darmstadt pennt, aber ja, das ist halt nichts, was jetzt irgendwie die große Idee, wie man sich durch die gegnerische Verteidigung, durch das gegnerische Pressing durchspielen will, erkennen lässt. Und das ist spätestens dann an der Stelle auch schon ein bisschen die erste Kritik meinerseits am Trainergespann.
Ja, noch dazu muss man ja eins sagen, da gehe ich jetzt gleich mal zum Spiel gegen Magdeburg weiter. Du hast Jens Castrop angesprochen. Jens Castrop war im Übrigen auch der Erste, der in diesem Spiel einen Torschuss abgegeben hat. Erstmal in Richtung des gegnerischen Tors, ging zwar nicht aufs Tor, sondern am Tor vorbei. Es war, glaube ich, nach 40 Minuten in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg. Aber ansonsten ging von unserer Offensive halt irgendwie gar nichts aus, ne? Und wir haben auch im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, dass du eben auch sagst, dass dir ein Stück weit die offensive Idee da beim Club gefehlt hat. Und ich habe da auch eine Diskussion in einer WhatsApp-Gruppe geführt. Also zumindest gegen Magdeburg habe ich eine offensive Idee gesehen oder zumindest die Ansätze oder was die Hintergedanken sind, ne, bei dieser offensiven Idee. Weil ich fand, wir hatten in der ersten Halbzeit ein paar Mal hohe Ballgewinne, wo wir dann schnell weitergespielt haben. Oder aber auch so zwei, drei Szenen, wo man hinten raus gespielt hat mit schönen Kombinationen. Das waren dann allerdings auch eher so Szenen, die insofern selten waren, als dass mal die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen wirklich auch gestimmt haben. Aber unterm Strich ist dann aus diesen ganzen Szenen nichts geworden, weil der Ball in der Konsequenz immer bei Florian Pick gelandet ist, der wirklich einen grausamen Samstag hatte und ja, entweder den Ball ins Aus gespielt hat oder zum Gegner oder den Ball vergessen hat mitzunehmen. Aber das war schon, ja, eine sehr negative Offenbarung, dieses Spiel. Und ich möchte auch sagen, mit unterm Strich 0-4, glaube ich nicht einmal sogar, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist.
Ja, gerade wenn du siehst, wie, glaube ich, am Ende die Schultern hingen und das Abwehrverhalten, ne? Also es war, glaube ich, für alle durch, das Spiel. Dann fallen halt die letzten zwei, oder zumindest das letzte Tor, noch sehr, sehr einfach. Du sagst, du siehst eine Idee. Ich sage, ich sehe Ansätze. Ich sehe aber keine Idee. Also gerade diese schnellen Ballgewinne, da fehlt mir es halt immer, dass Leute mitlaufen, dass der Strafraum besetzt wird. Also irgendwie gefühlt läuft immer nur einer mit, der sich vielleicht anbietet, der dann aber vielleicht auch nicht die optimale Position ist, um angespielt werden. Und was mir, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ich glaube, es war das Spiel am Wochenende gegen Magdeburg, wo man halt immer wieder gesehen hat, es steht einfach auch niemand im Strafraum. Also selbst wenn irgendjemand zur Flanke bereitsteht oder zum Flachpass oder zur flachen Flanke bereitsteht und den Ball irgendwie reinschieben wollte, ist es kein... Also der Schleimer steht irgendwo hinterm Sechs, also irgendwo 20 Meter vom Tor, auch vielleicht nicht zentral. Es bietet sich maximal vielleicht noch einer, ne, noch ein entweder der Außenspieler oder der Außenverteidiger an, um dann wieder, sag ich mal, den sicheren Pass zu nehmen, aber so, um die gefährlichen Bälle entgegenzunehmen und eine Chance zu kreieren, da fehlt mir die Positionierung und da fehlt mir auch irgendwie die Idee, ja, wollen sie denn jetzt auf Kopfball spielen? Ist das die beste Idee? Der Schleimo ist jetzt auch nicht der Größte und auch nicht der klassische Mittelstürmer. Also brauchst du eigentlich irgendwie eine andere Idee und da musst du die Leute eigentlich auch anders postiert haben, wenn du irgendwie mal in einer guten Position bist und eine gute Chance dir erarbeiten willst. Und da sehe ich halt die Bewegung in der Mannschaft nicht, ne? Also die, weiß nicht, wie man immer so sagt, dass die Laufwege noch nicht stimmen oder wie auch immer oder dass die Spieler noch nicht angekommen sind und die Abstimmungen noch nicht passen. Ja, aber es passt halt, also ich weiß nicht, was gepasst hat. Also Jan Reichert's Leistung auf der Linie hat vielleicht gepasst am Wochenende und dann wird's schon eng aus meiner Sicht. Und ich glaube, das ist Aufgabe des Trainers, das Team halt einzustellen. Und da muss man dann schon langsam mal sagen, okay, so nach dem fünften Pflichtspiel. Also gern zieht man ja so ein Fazit nach 10 Pflichtspielen. Und klar ist die Klatsche halt jetzt hoch. Das vielleicht wäre unsere Meinung ein bisschen anders, wenn es jetzt eine 2-0-Niederlage gewesen wäre. Aber so auch, dass du dann halt auseinanderbrichst und dir da noch zwei Gegentore einfängst, die echt auch nicht sein müssen, ja, macht das Urteil da halt auch nicht weniger hart, ne? Aus unserer oder aus meiner Sicht jetzt.
Ja, vor allem, was mich ein Stück weit erschreckt hat gegen Magdeburg, war die Tatsache, man redet ja eigentlich schon die ganze Saison über, ja, der Club hat ein junges Team und da muss man ein bisschen Geduld haben und hier und da und tralala. Aber ich sag mal, die großen Schwächen haben mit Sicherheit nicht die jungen Spieler gezeigt. Also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, in der Viererabwehrkette war Finn Jeltsch noch der stabilste. Robin Knoche ein sehr, sehr labile Leistung gezeigt, also fand ich überhaupt nicht gut. Auch die Art und Weise, wie Suarez sich jetzt schon mehrfach auf seiner Abwehrseite in dieser Saison hat überspielen lassen, stimmt mich auch sehr, sehr nachdenklich. Und ich bin auch ganz ehrlich, was Justwan gegen Magdeburg gezeigt hat, das spottet ja fast schon jeder Beschreibung. Also da kann ich schon sehr gut verstehen, dass der in Hoffenheim so gut wie keine Einsatzminuten gekriegt hat. Ja, er war jetzt lang draußen, aber das rechtfertigt halt auch nicht diese Stockfehler, die er gemacht hat, diese komplett fehlende Übersicht in der Vorwärtsbewegung. Und ich glaube, Miroslav Klose war nach dem Spiel nicht zu Unrecht richtig, richtig sauer. Und er hat es ja auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich offensiv auch in der Außendarstellung dann rausgelassen. Ne? Und ja, ich sag mal so, die Länderspielpause, da werden sie einiges zu tun haben, denke ich mal.
Ja, da wissen wir ja auch aus den letzten Jahren, dass Länderspielpause meistens bedeutet, dass die Arbeit intensiviert wird und man dann
schlechter zurückkommt.
Mit einem deutlich ausgewechselten Gesicht zurückkommt. Es bleibt weiterhin spannend, ne? Das Experiment Klose und ich finde ihn ja auch irre sympathisch, aber so langsam müssen, glaube ich, mal Ansätze kommen. Die Ergebnisse, wie gesagt, da bin ich immer noch, es kann auch noch ein bisschen dauern, ne? Neue Mannschaft, jetzt auch noch ein paar Last-Minute-Transfers und ja, aber so dieses, ja, wir stehen auf dem Platz und spielen die Zeit runter und hoffen, dass irgendeiner den Ball aus 30 Metern in den Winkel knallt. Das reicht halt nicht, um in der zweiten Liga zu bleiben. Und bisher hat auch noch kein Team, gegen das wir gespielt haben, nicht auch mit Wasser gekocht und war nicht schlagbar, ne? Also auch Magdeburg war nicht überragend drauf.
Absolut nicht, aber ich glaube, von all den Teams, gegen die wir jetzt gespielt haben, glaube ich, ist Magdeburg das Team, was am ehesten Kontakt Richtung oberes Drittel halten wird, denke ich mal.
Also lass uns mal nicht die Schalker Freunde hören, aber ja.
Ich glaube, die wissen sich ganz gut selber einzuschätzen, die Schalker Freunde. Ja, du hast es gesagt, es gab auch noch ein paar Nachregulierungen in Sachen Kader. Also erst gegenüber der letzten Folge, die ich mit Simon aufgenommen habe, kam als erstes Oliver Willassen noch mit dazu. Kam auch, glaube ich, kein Spiel zu früh, diese Verpflichtung, weil erst Walle verletzt, dann Yannick Hofmann verletzt, musste er ja schon dann gleich in Saarbrücken ran. Und ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich ihn dann in der Schlussphase und vor allem in der Verlängerung am Boden habe liegen sehen mit Krämpfen und allem. Der hat da gleich in seinem ersten Spiel mal alles geben müssen, ne?
Das habe ich ganz verdrängt, ja. Aber das ist auch einer von denen, die für mich bisher echt einen soliden Eindruck machen. Der auch einer der wenigen ist, der mir die Ansätze zeigt, ne, mit so Linienläufen, wo man sieht, okay, der hat Tempo, der kann mit dem Ball umgehen, der kann auch Flanken schlagen. Da fehlt es halt nur manchmal an der Person, die den Doppelpass zur richtigen Zeit mitspielt, aber bei dem würde ich jetzt mal so vorsichtig einen Daumen nach oben gehen, was meine sowohl im Stadion und jetzt auch gegen, ja, weiß ich nicht, ob gegen Magdeburg zählt, aber was ich von ihm bisher gesehen habe, würde ich sagen, den können wir, glaube ich, gebrauchen.
Nächste Personalie war Namdi Collins. Wir waren uns eigentlich damals relativ sicher, dass wir da zeitnah Vollzug vermelden können. Der ist dann jetzt doch in Frankfurt geblieben. Dafür haben uns der ein oder andere Spieler jetzt noch verlassen. Manuel Winsheimer ist ausgeliehen zu Rot-Weiß Essen. Jannis Horn Laie zu St. Louis City in die USA. Julian Kania ist festgewechselt zu Arminia Bielefeld. Da gab es hinter den Kulissen wohl auch ein bisschen Trouble, weil er sich wohl schon angeblich mit Dynamo Dresden einig war. Und kurz bevor die Verträge unterschrieben wurden, war dann plötzlich Bielefeld in der Pole Position. Und da muss es wohl ziemlich dicke Luft auch zwischen Verein und dem Management von Julian Kania gegeben haben. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht das Schlimmste, dass da die Trennung dann jetzt vollzogen wurde, oder?
Ja, wenn du sagst, dass er in der ersten Mannschaft keine Perspektive hat, dann ist es, glaube ich, für ihn und auch für den Verein das Beste, dass man da getrennte Wege geht. Aber ist natürlich echt schade, ne? Aber so bei ihm hat man natürlich auch ein paar Ansätze gesehen, zumindest aus dem Fernsehbild. Aber anscheinend hat halt der Rest dann doch nicht so gestimmt und war ja bei den vorherigen Trainern auch nicht das Mittel der Wahl oder der Erste, der da nachrückt.
Ansonsten hat Dustin Forkel gleich nach dem Auftaktspiel in Karlsruhe einen Profivertrag unterschrieben. Und dann gab es noch einen Abgang. Ali Loon ist verliehen worden zum Drittligaspitzenreiter nach Aue. Hat da sogar auch schon gleich das erste Spiel nach seinem Wechsel hat er dann gleich bestritten und damit schon mal gleich mehr als in der gesamten Rückrunde gegen was er da bei Austria Klagenfurt gemacht hat. Mhm. Und dann gab es noch ein bisschen was auf der Zugangsseite. Zum einen hat man dann den Transfer von Mahir Emreli jetzt festzurren können. Da habe ich heute gelesen, der hat das erste Mal schon ein bisschen mit der restlichen Mannschaft auf dem Platz gestanden. Hat er, glaube ich, Syndesmose-Band irgendwie gerissen gehabt und ist da im Moment noch in der Reha und kämpft sich da langsam ran, aber da bin ich auch gespannt. Er wäre so dieser Typ Stürmer, den wir bislang halt vermisst haben, den Lukas Schleimer als falsche Neun irgendwie nicht so wirklich vertreten kann, denke ich mal, ne?
Ja, aber auch da muss ich halt zeigen, wie der sich in der Liga zurechtfindet, wie der sich in der Mannschaft zurechtfindet. Ganz ehrlich, so ein bisschen meine Hoffnung ist auch in der gleichen Meldung, die Rückkehr ins Mannschaftstraining von Benny Goller, weil der, glaube ich, na, du hast ja vorhin Florian Pick schon angesprochen, der echt auch bisher noch nicht so wirklich gute Auftritte hatte. Und seine Position da auf der linken Seite, ja, vielleicht von Benny Goller bekleidet werden könnte. Der aber, ich glaube jetzt auch, die letzten paar Mal immer rechts gespielt hat, ne? Aber das wäre für mich so eine Alternative, weil der bringt da zumindest Zug rein.
Ja, und er hat, glaube ich, auch eine ziemlich gute Vorbereitung gespielt gehabt, bevor er sich verletzt hat. Das fand ich schon extrem schade, dass er da dann gleich jetzt so lang ausgefallen ist mit seinem Schlüsselbeinbruch. Und ja, also der dürfte noch ein ganzes Stück eher zur Verfügung stehen als Mahir Emreli. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie er dann da wieder zurückkehrt. Dann haben wir auch vorne noch ein bisschen mehr Alternativen, denke ich.
Ja. Ja, wir haben immer noch Jani Serra, von dem man auch noch nicht so genau weiß, was man glauben soll, ne? Also jetzt, ich glaube, wir alle haben noch die, ich weiß gar nicht, ob es eine Kiste war, die er damals bei Holstein Kiel gegen uns gemacht hat, aber die Bielefeld-Fans sind da nicht so wirklich begeistert von ihm. Also, ob er wirklich eine Rolle spielen wird da vorne, um die Neun zu besetzen. Stefanos Tsimas ja auch als Jungspund, schon mit ein paar Auftritten, aber auch immer bisher eher glücklos und mit dem Kopf durch die Wand. Also ich bin mal gespannt, wer sich da vorne festsetzen wird, weil das ist für mich momentan ein ziemliches Roulette, wo ich irgendwie immer noch der Meinung bin, dass momentan, was die Form angeht, zumindest Lukas Schleimer unser Konstantester da ist. Aber ich ihn halt auch nicht auf der 9 und auch nicht auf der falschen 9 sehe, sondern eher leicht versetzt dahinter oder dann eher auf einer Außenposition.
Das ist fast schon wieder wie in der vergangenen Saison. Egal, wie man aufstellt, am Schluss spielt immer Lukas Schleimer.
No.
Und wir haben noch jemanden, mit dem er sich wahrscheinlich auch ein bisschen um die Position vielleicht betteln wird, wenn er nicht mehr als Neun oder falsche Neun gebraucht wird. Aber bevor wir da drauf zu sprechen kommen, machen wir noch eine ganz kurze Unterbrechung und sind gleich zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute die ganze Folge schon und auch jetzt noch der Max Rossmehl. Ja, Max, egal wer aufgestellt wird, egal wie das Spiel läuft, aber Lukas Schleimer, der hat, glaube ich, in dieser Saison auch sogar die meisten Minuten auf dem Platz bislang bestritten. Wir haben es vorhin schon gesagt, er spielt auf einer Position, die jetzt nicht die ist, wo er eigentlich hingehört, sondern eher so, ja, vielleicht vom Flügel oder hinter den Spitzen. Aber da haben wir jetzt auch noch einen Neuzugang bekommen, der zumindest vom Namen her auch, also war ich schon überrascht, dass er überhaupt in der Verlosung war, nämlich Julian Justwan. Vor allem seine Leistung, als er damals in Paderborn gespielt hat, habe ich noch in sehr, sehr positiver Erinnerung und war ich doch sehr, sehr positiv überrascht, dass man ihn von einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg überzeugen konnte. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ich muss da ganz ehrlich sein, mir hat der Name gar nichts gesagt. Vielleicht das Gesicht dann irgendwann, als ich ihn gesehen habe, aber für mich war der bisher ein unbeschriebenes Blatt. Kann auch wieder sein, dass er irgendwie 3 Buden gegen uns gemacht hat vor 5 Jahren, aber
wer hat es nicht
genau. Ja, eben. Welcher Fußballer, der was auf sich hält, hat das nicht gemacht, ja.
Ja, und dann gab es kurz vor Toreschluss am Deadline Day noch 2 junge Spieler, die sich dem 1. FC Nürnberg angeschlossen haben. Zum einen hat man vom SC Freiburg Berkay Yilmaz ausgeliehen. Der ist, glaube ich, Linksverteidiger. Falls nicht, korrigiere mich bitte.
Ja.
Ist, glaube ich, auch 19 Jahre alt, dass man da im Moment eine Alternative auch für Danilo Suarez hat. Ich glaube, Yilmaz ist von der Ausrichtung her fast ein Stück offensiver auch als Suarez. Und bin ich mal gespannt. Ich meine, so aus der Freiburger Schule sind doch schon einige gute Spieler rausgekommen und nicht umsonst hat man ihn jetzt erstmal für ein Jahr ausgeliehen, hat Option, glaube ich, auf ein zweites Jahr, aber konnte keine Kaufoption da rausschlagen, weil die Freiburger da ganz gern den Daumen noch oben drauf haben. Aber da bin ich mal sehr gespannt, wann er mal dann die Chance bekommt, zu zeigen, was er kann.
Was ist denn jetzt eigentlich mit Tim Handwerker, ist meine Frage. Der ist doch auch noch im Kader?
Der ist im Kader, aber der ist ja noch in der Reha von seinem Kreuzbandriss.
Ah ja.
Weil der ist ja, glaube ich, erst in der Winterpause ist er nach Belgien gewechselt und hat sich dann im zweiten oder dritten Spiel
in die Niederlande, ne?
Oder in die Niederlande, genau, ja.
Ja.
Ja. Und da hat er sich das Kreuzband gerissen. Und ich denke wohl, dass es bis auf alle Fälle noch bis November dauern wird, er dann zurückkommt.
Weil ich denke mir mal, diesen Handwerkerwechsel, klar, du hattest halt Brown, aber Handwerker hat doch eigentlich seinen Job auf der Position verhältnismäßig gut gemacht. Also es war doch wirklich ein von wenig Klagen belegte Position, als er die bekleidet hat. Ne?
Du rennst bei mir offene Türen ein, Max. Ich hätte ihn auch niemals gehen lassen.
Ja, naja, jetzt haben wir den Salat, aber mal schauen. Also sinnvoll sind, glaube ich, die Wechsel. Sind da 2 sehr, sehr junge. Ich glaube, nach der Leistung von Suarez ist vielleicht Berg keine Alternative, die man mal ausprobieren kann. Ob jetzt, über den anderen haben wir noch gar nicht geredet, ne?
Haben wir noch gar nicht geredet, ne. Winners Osawe von RB Leipzig. Besonders gut kennt ihn Finn Jelsch, weil die standen zusammen in der U17-Nationalelf, als sie nämlich gemeinsam Europameister und auch Weltmeister geworden sind. Er ist so, man hat ihn verpflichtet fest. RB Leipzig hat sich aber wohl ein Rückkaufsrecht gesichert. Und er ist, seine Hauptposition ist eigentlich das defensive Mittelfeld. Und ich sage mal, da haben wir, glaube ich, auch den größten Bedarf, wenn ich das jetzt so mal dezent frech sagen darf.
Ja, und weil wir halt auch einfach einen Florian Flick da stehen haben, der derzeit komplett neben der Spur ist. Und mit derzeit meine ich aber wahrscheinlich auch schon zumindest die letzte Halbsaison. Das ist halt, da passieren halt wirklich zu viele Fehler. Er ist immer wieder beteiligt an Situationen, wenn es gefährlich wird, wenn Tore fallen, leider auf der falschen Seite. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, inwieweit man einem 17-Jährigen da, in den da die Hoffnungen stecken soll, dass der das defensive Mittelfeld stabilisiert. Also ich glaube, das ist trotzdem immer noch eine offene Flanke. Und ich glaube auch, dass man vorerst da mal mit Flick weitermachen wird. Aber ja, ich bin eh gespannt, wie sich das jetzt angeht, wie die Aufstellung aussieht, wenn vorne die ersten Stürmer fit werden, wenn Goller zurückkommt, wenn dann Emrili ins Team rutschen kann, wer dann spielt und vor allem, wie die Idee sein wird, was man denn mit dem Ball in der blöden gegnerischen Hälfte macht, weil da haben wir bisher noch nicht so viel gesehen, aber das, ja, das sind momentan die Mittel und wir haben halt, ja, wir haben etablierte Spieler, die, also etablierte Spieler, die entweder neu beim Club sind oder schon länger beim Club sind, die halt derzeit die Leistung nicht bringen können und junge Spieler, denen du eigentlich diese Verantwortung noch gar nicht geben willst, also es wird, glaube ich, es werden sehr, sehr spannende Wochen. Aber das sagen wir eigentlich auch immer, ne?
Sonst wäre es ja langweilig als Clubfan, oder, Max?
Richtig, ja.
Wir haben jetzt viel über Neuzugänge gesprochen und das sind alles jetzt Neuzugänge, die mehr oder minder den Kader betreffen. Dabei ist die Personalie, die am emotionalsten ist, eine, die gar nicht den aktiven Kader betrifft, sondern eher die Co-Trainer-Position. Nämlich was von vielen lange erhofft, erwünscht, wie auch immer wurde, ist jetzt nämlich endlich wahr geworden. Er ist zurück beim 1. FC Nürnberg. Javier Pinola ist back als Co-Trainer. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich diese Meldung aufs Handy bekommen habe, habe ich erstmal Gänsehaut auf beiden Unterarmen gehabt.
Ja, absolut. Komplett unreal, ihn dann auch in Darmstadt im Stadion zu sehen und am Ende die Pinola-Rufe mit zu grölen und zu sehen, dass er sich freut, jetzt gegen Darmstadt die Choreo der Ultras. Ist schon irgendwie geil, dass er wieder da ist. Und es ist einfach, also absolut unreal, dass Pino neben Miroslav Klose auf der Clubbank sitzt. Das kannst du einfach, das wirklich einfach ein. Ich glaube immer noch, wir sind irgendwie mit unserer Zeitlinie beim deutschen 7:1 damals in irgendeine ganz wilde Paralleluniversum abgedriftet und an dem Ende steht jetzt Miroslav Klose mit Clubjacke im Max-Morlock-Stadion und Pino sitzt nebendran. Das ist einfach zu wild.
Ja, man darf eins nicht vergessen, ein Fußballweltmeister von 2014 und ein Copa Libertadores-Sieger als sein Co-Trainer, hört sich schon mal nicht schlecht an. Jetzt müssen die beiden halt auch nur zeigen, dass sie auch entsprechend eine Mannschaft formen können. Also Pino wird dann, war ja so der offizielle Sprech, wird sich das jetzt in den ersten Wochen erstmal so ein bisschen anschauen und dann mehr oder minder zum einen sich natürlich hauptsächlich um die Defensive kümmern, da seine Ideen einbringen und auch ganz eng zusammen mit Dieter Frey, der seit neuestem jetzt auch wieder zurück im NLZ ist, als sportlicher Leiter sich um den Perspektivkader mitkümmern. So, dass man eben genauer auch im Austausch ist, wenn man einen Spieler verpflichten will, ob man nicht da was ähnlich Gutes oder Vergleichbares im eigenen NLZ hat und dass da die ganze Verzahnung dann noch ein Stück weit besser werden soll. Also das sind alles so Maßnahmen. Auf dem Papier bin ich davon ehrlich gesagt begeistert. Das muss ich halt jetzt dann irgendwie einspielen und mal gucken, wie erfolgreich das Ganze dann sein wird.
Ja, das muss ich bewähren, immer bei Spielern, bei Persönlichkeiten, wo du sagst, okay, die holt man halt nicht nur, weil sich das gut im Lebenslauf macht, sondern weil denen vermutlich der Club auch ein bisschen am Herzen liegt, dann ist das eine absolut logische Entscheidung. Man fährt da immer so ein bisschen die Gefahr, dass du die Legende oder dein eigenes Erbe so ein bisschen kaputt machst, wenn es halt nicht klappt. Aber ich finde, das gönnt man ihm und es ist ja auch eine, wie du sagst, es ist ja auch eine logische Entscheidung. Und wir hoffen jetzt auch einfach alle mal, dass das noch in die richtigen Bahnen läuft.
Was so gar nicht in den richtigen Bahnen gelaufen ist, war eine Nummer. Ich habe das ehrlich gesagt erst so im Nachhinein mitbekommen. Ich habe die ersten Minuten am Samstag nicht gesehen. Die Spruchbänder im Stadion, da muss wohl was gewesen sein mit unserem U23-Influencer-Star Niklas Wilson Sommer, auch Willi genannt. Er muss sich wohl in der vergangenen Woche für irgendeine Instagram-Story mit einem Trikot des FC Bayern gezeigt haben, ist dann daraufhin böse beschimpft worden, war Sicherheit jetzt nicht die glücklichste Geschichte. Aber dann gab es schon am Samstag im Stadion ziemlich heftige Spruchbänder gegen ihn. Dann muss er wohl nachmittags noch von mehreren Leuten vor seinem eigenen Haus abgepasst worden sein. Und am Abend bei Dunkelheit muss es dann wohl auch noch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Ich meine, wir sind uns einig, es ist nicht ganz glücklich, wenn man sich als Spieler des 1. FC Nürnberg, ob das jetzt nun bei den Profis oder bei der U23 oder sonst wo ist, sich dann großartig mit einem Trikot des FC Bayern zeigt. Aber ganz ehrlich, da schüttel ich einmal den Kopf drüber, denk mir, Junge, das war jetzt nicht das Schlauste, was du gemacht hast, und dann ist gut. Aber was da passiert, ist doch einfach nur mal wieder so dermaßen drüber, oder?
Ja, nicht entschuldbar. Na, und ich habe auch in Social Media ein bisschen gelesen, dass da viele Leute das verteidigen, also sowohl Clubfans als auch aus In- und Ausland, die sagen, ja, wer so doof ist, der hat's verdient. Nein, es hat natürlich niemand verdient, dass man ihm zu Hause auflauert und auf die Schnauze gibt. Das ist unter aller Sau und auch, also verurteile ich auch, und das gibt auch keinen Grund, der mit Fußball zusammenhängt, und auch sehr wenige Gründe bis keine Gründe, die so ein Verhalten, ne, Eindringen in die Privatsphäre, irgendwie auflauern, rechtfertigen oder entschuldigen. Das ist einfach hohl und dumm. Und ich würde, also ich finde auch, jeder, der da eine andere Meinung zu hat, ist, also, und das auch relativiert, brauchen wir auch, glaube ich, an der Stelle nicht zu diskutieren. Das ist einfach nur ein No-Go, und ich hoffe, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, auch entsprechend belangt werden.
Genau. Und ich glaube, wie du schon sagst, da gibt es irgendwie keine zwei Meinungen. Man kann sowas gut finden, man kann sowas nicht gut finden. Ich finde es auch nicht gut, was er da gemacht hat. Aber sowas rechtfertigt in keiner Weise so eine Reaktion. Und da bleibt wirklich nur zu hoffen, dass da die entsprechenden Leute zur Rechenschaft gezogen werden und dann auch die entsprechenden Konsequenzen dann tragen müssen. Ja,
klärt das im Stadion, ne? Also von mir aus Spruchband, die Art und Weise der Formulierung, ich hätte das jetzt vielleicht auch anders formuliert, aber da kann man schon auch mal zurückschießen an so einen Jugendspieler, und das ist ja auch alles im, bleibt ja auch alles im Rahmen, aber alles, was halt darüber hinausgeht und auch das Stadion verlässt, also ehrlich, sind wir beieinander, aber das ist, also ich glaube auch, dass man dem da schon mal einen draufdrücken kann, aber alles, was halt Gewalt angeht, ist nicht entschuldbar.
Ja, nicht entschuldbar ist auch dieses furchtbare Los, was uns ein tolles Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beschert hat. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Und zwar muss der Club auswärts antreten, dann dazu noch bei einem Bundesligisten und dann noch bei jemandem, wo du ganz sicher sein kannst, dass da auch finanziell jetzt nicht besonders viel rumkommt, weil im Stadion halt auch nicht besonders viel los sein wird. Der Club muss zur TSG Hoffenheim reisen. Ich glaube, der Einzige, der sich darüber ein Stück weit freut, ist Julian Justwan. Und vielleicht könnte man ja dann nach diesem Spiel, das ist, glaube ich, Ende Oktober oder sowas, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber wenn dann so die 13 Hoffenheimer Fans dann sagen, ausgerechnet Justwan, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also das wäre so das Einzigste, wo ich dann selber mit diesem Los irgendwie ganz gut zurechtkäme.
30. Oktober.
Oh, war ich gar nicht so verkehrt, siehst du?
Ja, 30. Oktober, ein Mittwoch. Ich habe auch gerade schon überlegt, denn Hoffenheim war ich auch nicht. Ich könnte ja jetzt mal großkotzig ankündigen, dass ich mir das Spiel auch einfach im Stadion anschaue. Aber Anstoßzeit ist auch noch nicht terminiert. Was doch, ist es schon? Nee, ist es noch nicht. Das heißt, ja, muss ich auch erstmal ein bisschen gucken, ob ich das mit der Arbeit hinbekomme. Aber es ist natürlich ein absolutes Kacklos. Wahrscheinlich werden wir verlieren und keiner will dahin. Aber vielleicht fahre ich trotzdem hin, um dann wieder berichten zu können in diesem Podcast, wie kacke es war.
Oh Max, du bist schon immer für solche speziellen Folgen dann
ja, gut, ne? Fahrt mit mir ins Stadion, das ist echt ein tolles Erlebnis. Es ist meistens, wenn ihr auch kein Clubfan seid, es lohnt sich. Meistens kriegen wir 3 Stück oder es ist ein 0-0. Aber es ist selten langweilig, weil ich bin ja dabei.
Oder aber du kriegst dann so ein Spiel wie das der Clubfrauen beim 1. FC Köln vergangene Saison. Ja,
stimmt.
Das kann dann schon auch mal so laufen, ne? Also es ist ja
nicht
ganz...
Da war es anders. Ich habe auch schon ein 6-1 in Duisburg miterlebt und ich habe auch schon 0-7 in Dortmund miterlebt in der ersten Liga. Es war eigentlich schon alles dabei. Ja, mal gucken, ob das was wird an dem Herbstmittwoch im Spätoktober, ob ich mich da aufraffen kann und mich ins Auto setzen kann. Da hat mein Auto noch 2 Tage TÜV. Mal gucken, vielleicht fahre ich da runter.
Ja, mal schauen. Wenn du fährst und das einigermaßen einzurichten ist, dann komme ich dir sozusagen aus Franken dann noch mit dahin entgegen. Und dann machen wir uns einen schönen Stadionbesuch.
Dann machen wir das so, genau. Sehr schön.
Das nächste Clubspiel ist jetzt auf alle Fälle am Donnerstag um 14 Uhr und zwar ein Testspiel gegen Erzgebirge Aue, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es wird zwar hinterher das Ergebnis dann bekannt gegeben mitsamt Spielbericht, steht zumindest auf der Homepage des FCN, aber zumindest kommt man mal nicht in die Gefahr, sich das Spiel anzuschauen. Jeder von uns ist schon mal froh, dass es in einem Testspiel nicht gegen Ingolstadt geht. Da haben wir schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und jetzt schauen wir halt mal, wie es gegen Aue so aussieht. Ja, und nach dieser ersten Länderspielpause trifft der erste FC Nürnberg dann auswärts auf Ulm. Danach geht's zu Hause gegen die Hertha mit Christian Fjell. Muss dann nach Hannover und empfängt dann zu Hause den zweiten Aufsteiger aus Münster. Anschließend folgt dann eine erneute Länderspielpause und dann das von vielen sehnlichst verfluchte Derby gegen die Vorstadt. Tja, andererseits, bis dahin ist noch genügend Zeit für Miro, Pino und das restliche Trainerteam, die mehr als nur zahlreichen Missstände, über die wir heute gesprochen haben, diese zu beseitigen. Angesichts der jetzt schon begonnenen Trainerdiskussionen in großen Teilen des oft zitierten schwierigen Nürnberger Umfelds bleibt spannend, was sich da im Moment so rund um den Falze entwickelt oder zusammenbraut.
Dein Tipp: sitzt Miro nach dem Derby noch auf der Clubbank?
Es ist
oder
schwierig.
Vor dem Derby?
Ich lege mich fest, er bleibt bis zum Ende der Saison auf alle Fälle.
Ah, ich wette dagegen. Ich glaube, er sitzt spätestens nach dem Derby nicht mehr.
Es ist schwierig einzuschätzen, ne? Also.
Ja, aber wir müssen ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein, deswegen halte ich dagegen.
Wunderbar.
Ja.
Da ich weiß, dass es uns beiden gar nicht darum geht zu gewinnen, sondern uns beiden eigentlich nur das Wohl des FCN als oberste Prämisse dasteht, egal wer gewinnt, Hauptsache der Club steht am Ende besser da als zuvor.
Und wir sind uns auch einig, dass egal ob Miro am Derby coacht oder nicht, dass wir das auf jeden Fall verlieren. Ist auch klar.
Gab's irgendwie schon mal was anderes? Es sei denn, wir stellen Pino in der Innenverteidigung auf. Ich meine, er ist erst anderthalb Jahre raus. Also jetzt mal böse gesagt, sehr viel schlechter anstellen als Knoche jetzt gegen Magdeburg wäre das, ich glaube ich auch nicht. Naja gut, da warten wir mal ab, was da bis dahin noch alles passiert. Wie gesagt, der hoffentlich nur das Beste für unseren FCN. Und für heute danke ich meinem Gast Max Rossmehl, dass er mit mir Teil dieser virtuellen Selbsthilfegruppe war. Ich kann nur für meine Wenigkeit sprechen, aber mir hat es wie immer sehr gut getan, mich mit einem Leidensgenossen auszutauschen, der trotz allen Ärgers nicht die Realität aus den Augen verloren hat. Vielen Dank, Max.
Ich danke dir, Markus. Ich bin auch deutlich besser gelaunt. Wie immer nach diesem Podcast ist es doch auch ganz schön, einfach mal eine Stunde zu quatschen.
Und wir hatten beide vorher nicht wirklich Bock auf diese Aufnahmen.
Das stimmt.
Ich hoffe, man hat es uns nicht angehört. Total Beklubbt findet ihr bei X, bei Facebook, Instagram und bei Blue Sky. Wir freuen uns über Feedback, Likes und wenn ihr uns auf diesen Kanälen folgt. Abonniert gerne Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Eine gute Bewertung hilft uns dann natürlich auch ungemein. Atmet in der Länderspielpause jetzt nochmal tief durch, lenkt euch mit etwas Schönem von den schwachen letzten Clubauftritten ab, bleibt stabil und gesund und bis zur kommenden Ausgabe von Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Total Beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.